Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Manche Gespräche, die ich bei diesem Podcast führe, die werden dann am Schluss viel interessanter und tiefgehender, als ich es mir ursprünglich gedacht hatte. Und das Gespräch, das wir heute hier haben mit Pascal Hügli aus der Schweiz, das ist wirklich so ein Gespräch. Ich kenne Pascal schon länger, zumindest indirekt aus unserer Arbeit, aus dem Gold- und später Bitcoin-Kryptosektor. Pascal ist da schon lange drinnen, auch schon tief drinnen, auch bei Austrian Economics und den passenden Gebieten, die es da rundherum gibt. Und er ist heute das, was man ein Sovereign Individual, ein souveränes Individuum nennt. Er hat sich in der Schweiz quasi abgemeldet und in Paraguay angemeldet. Das Ganze ist dann auch sehr steuersparend, aber natürlich eine große Herausforderung. Eine der modernsten, sage ich mal, Lebensformen. Er nennt es nicht gerne digitales Nomadentum. Er spricht wirklich von Sovereign Individual, souveränes Individuum. Und wie er das gemacht hat, wie sein Leben aussieht, wie er arbeitet, wie er Geld verdient, wie er von einem Punkt zum anderen reist, wie er sein Leben gestaltet, gemeinsam mit seiner Frau. Das wird er uns heute erzählen. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C, geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt. Ich bin jetzt verbunden mit der Gegend rund um Zürich unter einem klassischen Schweizer Namen. Hallo Pascal Hügli.
Hallo Nico, alles klar?
Alles klar, wie geht's dir?
Sehr gut, danke, bestens. Ja, gerade hier in der Schweiz angekommen. Wetter ist ein bisschen durchzogen, das hatte ich in den letzten Monaten viel besser. Aber ja, ansonsten alles ganz gut, ja.
Du hast es schon angesprochen, du hast es in den letzten Monaten viel besser. Wir werden heute sprechen über das Leben sozusagen auf der globalen Straße, Digital Nomad, Sovereign Individual, die Megatrends, die uns quasi unsere Zukunft prägen und uns auch vielleicht Hoffnung geben, Möglichkeiten geben und natürlich Bitcoin. Du bist unterwegs, ist das korrekt?
Ja, genau. Ja, ich bin unterwegs. Ja, man kann so sagen, als digitaler Nomade, ich bevorzuge den Begriff Sovereign Individual, weil er ein bisschen diese bessere Konnotation noch hat, weil Digital Nomads, da hast du auch ganz viele Leute mit dabei, die das nur als Lifestyle machen. Und bei mir hat es schon noch eine andere Komponente in diesem Sinne. Und deswegen, ja, Sovereign Individual. Aber ich bin unterwegs seit mehr als einem Jahr, genau. Bin aus der Schweiz abgemeldet, habe versucht, möglichst alle Verbindungen irgendwie zu kappen, sodass ich möglichst dezentral aufgestellt bin, auch was meine Person, meine Identität und diese Dinge anbelangt, so gut es denn heute schon geht, genau, und bin aber eben, wie gesagt, nicht sesshaft, also in diesem Sinne schon Nomade, ja, genau.
Wo zahlst du deine Steuern?
Zurzeit, ehrlich gesagt, nirgends, genau. Okay. Das war natürlich, wir sagen immer in der Schweiz, da muss man immer, wenn man sagt, Mama, wir zahlen keine Steuern, dann kriegt man mal so die geballte Wrath zu spüren von den meisten Leuten. Also 8 von 10 Leuten haben dann das Gefühl, okay, was geschieht hier? Ist das irgendwie Panama Papers, oder? Ganz, ganz schlimm. Mit 2, 3 Leuten kann man sich dann ein bisschen darüber verständigen und dann mal das Ganze erklären. Aber nee, es ist zurzeit so, ich bezahle zurzeit für das letzte Jahr, weil ich ja erst ein Jahr jetzt unterwegs bin, bezahle ich eigentlich keine Steuern. Vorhin war das natürlich immer wie gewohnt in der Schweiz. Ist natürlich ein bisschen, ich bin noch in der Schweiz angestellt, beispielsweise als, das ist zum Beispiel eine der Connections, die ich nicht ganz kappen konnte, als Dozent im Bereich Digital Finance. Und da wird ganz normal das Einkommen, das in der Schweiz erwirtschaftet wird, das auch da in die Sozialversicherungen einfließen, das wird versteuert. Aber der Rest, den ich sozusagen derzeit einnehme, ja, der ist nicht versteuert. Und das hat vor allem damit zu tun, dass ich halt eine Art Setup habe, der unter Digital Nomads, Bitcoin und Sovereign Individuals immer beliebter wird. Und das ist eigentlich ein Steuersitz in Paraguay. Und in Paraguay ist das Ganze territorial besteuert, also dein Einkommen. Das heißt nur Einkommen, das du physisch dort im Lande erwirtschaftest, ist dann effektiv auch zu versteuern. Und alles, was du eben nicht im Land erwirtschaftest, fließt keinem Steuersubstrat zu und oder keiner Steuerhoheit, und in diesem Sinne ist das dann auch nicht versteuert. Genau, weil Paraguay eben so ein Setup hat, auf dem wir vielleicht noch ganz kurz zu sprechen kommen können.
Das ist sehr interessant. Also erstens, was das betrifft, keine Sorge, du bist hier in einem Safe Space. Ja, du kannst dich, du kannst, du wirst jetzt keinen Shitstorm bekommen dafür. Nicht deswegen, weil ich jetzt eine moralische Debatte darüber über Steuern oder nicht lostreten möchte, sondern weil ich die Theorie vom Sovereign Individual kenne, weil ich das schätze, weil ich glaube, dass weil du für mich ja so ein Beweis bist, deine Story ist ein Beweis ist dafür, dass es, dass tatsächlich Technologie uns als Individuen Souveränität und Unabhängigkeit geben kann. Und ich halte das für eine sehr gute Sache. Ja, und jetzt praktisch gesehen, ehrlich gesagt, wir hatten die Frage auch nicht vorbereitet, aber Paraguay, also da fährt man einmal hin, sagt, hallo, hier bin ich, und holt sich einen Stempel ab und dann kann man quasi um die Welt reisen und versteuert unter Anführungszeichen in Paraguay, wo man aber, wenn man nicht dort ist, eben keine Steuern zahlt. Ist das so gut zusammengefasst?
Ja, genau. Einfach so ist das eigentlich so gut zusammengefasst. Also du gehst da hin und du musst natürlich dann gewisse Dinge beantragen, damit du da dann eben auch in diesem Sinne als, ja, du bist ja nicht wirklich Staatsbürger, aber du kriegst da eigentlich eine Residencia Permanente, nennt sich das natürlich auf Spanisch, weil Spanisch ist da natürlich die Hauptsprache, also eine Permanent Residency oder auf Deutsch eine dauerhafte Residenz, die du kriegst, und ja, die kannst du beantragen, und mit der kannst du dann noch eine weitere Identifikationsnummer beantragen, und so bist du dann eigentlich set und bist du Teil davon, von diesem Land, und hast dann in gewisser Weise auch deinen Wohnsitz dann da, weil das ist ja häufig ein entscheidendes Kriterium. Wo hast du deinen Wohnsitz, wo ist dein Lebensmittelpunkt auch, weil das dann eben für die Steuererhebung meistens auch hier im Westen dann entscheidend ist. Also sie versuchen dir einen Lebensmittelpunkt auszumachen, um dann eben darauf dann die Steuerlast zu definieren zu können, also und auch durchsetzen zu können, genau.
Und verwendest du noch Bankaccounts im Fiat-System?
Ja, genau, habe ich auch noch Bankaccounts. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, die man hat. Es wird natürlich dann mit der Zeit immer ein bisschen, wie soll ich sagen, das sind Graubereiche, würde ich sagen, weil es kommt dann immer auf Adressen drauf an. Du musst an den meisten Orten auch noch Adressen angeben. Das ist natürlich dann problematisch, wenn man keinen Wohnsitz irgendwo hat, weil dann ist immer so die Frage, ja, okay, eben, du hast ja keinen Wohnsitz mehr, wie kannst du dann beispielsweise eine Utility Bill oder so generieren, wo du ja bei den meisten Banken auch vorweisen musst. Und in diesem Sinne haben wir uns eben auch aus der Schweiz dann weitestgehend abgemeldet, was Krankenkasse, was einfach diese weiteren Versicherungen und alles anbelangt, weil da eben dann häufig auch natürlich Schweizer Utility Bills gefragt sind oder zumindest, sage ich mal, jetzt aus Ländern, die der Schweiz irgendwo durch noch nahe stehen. Und bei Paraguay würde man wahrscheinlich dann schon aufhorchen und sich fragen, ja, warum ist da jemand aus Paraguay, der hier eigentlich dann bei uns einen Bankaccount oder eine Versicherung haben will. Und deswegen haben wir diese Verbindungen eigentlich größtenteils gekappt, genau. Und eben haben dann natürlich nach Alternativen umgeschaut, wo es natürlich dann im globalen Kontext Möglichkeiten gibt, wo man dann auch wieder mit der Adresse, die man in Paraguay hat, natürlich dann ganz regelkonform sich anmelden kann und danach einen Bankaccount kriegt, oder? Und das kann ich natürlich hier wahrscheinlich auch noch gleich vorweg schicken. Also früher war ich immer derjenige, der moralisch argumentiert hat, warum Steuern problematisch sind und warum man vielleicht Steuern nicht zahlen sollte, und dann mit dem gewöhnlichen Dude an der Universität, der hat mir natürlich entgegengehalten und gesagt, ja, das ist jetzt mal Gesetz bei uns und da werden Steuern gezahlt. Und der hat sehr positivistisch argumentiert. Und heute, wo ich den Spieß umdrehe, weil ich sage, mit diesem Setup macht man grundsätzlich nichts Illegales. Also man ist in diesem Sinne legal aufgestellt. Man nutzt, man kann sagen, natürlich die Schlupflöcher, die es gibt, die Grauzonen, die es gibt. Aber eben, wenn wir dann zu sprechen kommen, wer das alles auch noch nutzt, von Politikern höchsten Ranges, wo man weiß, mit Panama Papers und so weiter, dann fragt man sich dann schon auch, ja, warum das einzelne Individuum darf das nicht und die Erhabenen und diejenigen, die gleich sind, die dürfen das dann machen. Und von dem her eben argumentiere ich heute dann eher positivistisch und dann werden mir jetzt die moralischen Keulen dann um die Ohren geschlagen und hat sich gerade gedreht, oder? Also früher war das genau, haben Sie immer positivistisch argumentiert, da habe ich mir gesagt, ja, ich lasse mich auf eure positivistischen Argumente ein und jetzt, wo das nicht mehr passt, werde ich dann eben mit normativen Argumenten, ja, du schädigst das Gemeinwohl, man muss doch Steuern zahlen und all diese Dinge. Ja, also da gibt es auch, wie du schon gesagt hast, dann eine Debatte darum, eine philosophische, ich glaube, die ist nicht abschließend zu klären. Aber in diesem Sinne eben, es ist so, diese Setups sind eigentlich regelkonform, weil man einfach Lücken und Möglichkeiten ausnutzt, die es so heute gibt, ja.
Und das ist der Kern auch dieser Idee vom Sovereign Individual, ja, das sich auf Deutsch so schlecht übersetzt lässt, ja, das souveräne Individuum, das klingt irgendwie nicht sehr sexy, ja, aber okay. Aber das ist der Kern des Ganzen, dass du quasi auf einer Ebene mit vielleicht Firmen oder wirklich reichen Menschen bereits handeln kannst, obwohl du nur ein normaler Bürger bist, ja, dass du quasi diese Dinge auch tun kannst.
Genau, es geht eigentlich darum, weil eben, das wissen wir schon seit Jahrzehnten, dass das schon immer so gewesen ist. Also die Reichen, oder wie man sie auch immer betiteln will, einfach die Einflussreichen unserer Sphären, denen stehen diese Möglichkeiten schon seit eh und je zu. Oder dass sie Offshore-Banking-Accounts haben, dass sie eben Identitäten einkaufen können auf irgendwelchen skurrilen Inseln, wo sie dann eben auch überall Zugang haben. Und all diese Möglichkeiten, die gibt es schon seit eh und je und die werden von diesen Personen auch rege genutzt. Also das ist nicht so, dass das irgendwie ein Geheimnis wäre. Man versucht das natürlich immer gerne zu kaschieren, weil wenn man natürlich als linker Politiker gegen außen sagt, hey, alle haben Steuern zu zahlen, geht gar nicht, Steuerhinterziehung und Steuerflucht und diese Dinge und selber ist man dann mit einem Fund irgendwie so aufgestellt, dann kommt das natürlich gar nicht gut rüber. Aber eben, ich denke, mit dieser Technologisierung und all diesen Möglichkeiten, die man heute hat, dass man digital arbeiten kann, und auf das können wir sicher auch noch zu sprechen kommen, eben hat man halt die Möglichkeit, auch als Individuum dann diese Schlupflöcher wahrzunehmen. Und Paraguay ist da halt einfach eine Möglichkeit. Es gibt andere, Panama, Dubai, andere Länder, die lukrativ ist. Paraguay ist insofern lukrativ, dass man bis vor 2, 3 Monaten konnte man sich da mit einem einzigen Besuch konnte man sich da mit auch sehr überschaubarem Kapital eigentlich eine solche Digital Residency oder eben dann Permanent Residency besorgen und hatte dann eigentlich für lebenslang, weil es ja permanent ist, diese Residency in diesem Land und muss eigentlich um eine andere Karte, die Identifikationskarte, also um die noch zu erneuern, muss man alle 10 Jahre zurück. Aber ansonsten hat man eigentlich keine Aufenthalts- oder keine Meldepflicht in diesem Sinne. Oder in den meisten anderen Ländern gibt es eine Meldepflicht, wo man zurück muss und das hat man in Paraguay nicht. Das heißt also du kannst gleich rechnen, dass man sich da nicht aufhalten muss. Also man kann das einmal machen, hat dann diese Möglichkeiten, ist da angemeldet und muss man also sich eigentlich alle 10 Jahre nur wieder mal blicken lassen, um diese eine Karte zu erneuern.
Aber du hast gesagt, bis vor wenigen Monaten hatte man die Möglichkeit. Hat sich da was verändert?
Genau, das hat sich jetzt eben leider, gerade haben wir es noch kurzfristig reingeschafft, weil wir haben diese Karte jetzt auch erst seit ein paar Monaten, weil wir die eben noch beantragt haben, aber schon von einem Jahr, als wir losgegangen sind. Hat sich insofern verändert, weil, das haben wir jetzt auch gemerkt, als wir da in Paraguay waren, wir waren da jetzt mehrere Monate noch da, wenn wir das Land auch noch ein bisschen kennenlernen wollten und das Wetter halt super ist in Asunción, da hat es Deutsche, Schweizer und Österreicher en masse. Also die sind da, ganze Gruppen, touristische Gruppen sind da reingekommen, eine Person mit einer Flagge und die sind da hinterher gewatschelt und haben sich dann diese Identifikationen, wir haben das durchgeführt und eben um diese beantragt und das waren zum großen Teil natürlich viele dieser konträren Leute, die wir kennen aus der Debatte rund um Covid, oder? Weil die natürlich gesagt haben, also viele davon sehen sich als Covid-Flüchtlinge, weil sie gesagt haben, hey, also Deutschland, Österreich, Schweiz, da wirst du nicht mehr sein. Und ich hau in diesem Sinne als in diesem, ja, Covid-Flüchtling nach Paraguay ab. Und Paraguay hat gemerkt, ups, und wenn das so weitergeht, wenn man das hochrechnet, dann ist bald ganz Deutschland bei uns zugegen und das wollen wir nicht. Und deswegen haben
Ja,
sie
das
es
kann
ein
keiner
bisschen
wollen.
angezogen.
Das kann keiner wollen. Wenn ganz Deutschland kommt, da muss man schon auch
Genau.
schöne Grüße gehen raus natürlich an alle deutschen Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Ja.
Nee, und deswegen wurde es angezogen. Ja, ist immer noch nicht so, dass es ganz schlimm ist. Also eben, man muss auch nicht noch mehr bezahlen. Es ist einfach, dass man jetzt zwei, dreimal vor Ort sein muss, bevor man diese Permanent Residency dann kriegt, während man es bis jetzt halt super einfach machen hat können, indem man einen Besuch macht. Da hat man so einen Helfer, am besten Fall ein Deutscher, der da schon Jahre lebt und einem dabei hilft und dann kriegt man das alles ziemlich schnell gebonkt.
Aber ist es so, dass das von Seiten Paraguays bewusst gemacht wird, dass das ein bewusstes Angebot an Sovereign Individuals ist?
Ja, es ist vielleicht nicht so wie in anderen Ländern, wo klar mittlerweile auch in Argentinien gibt es beispielsweise das digitale Nomadenvisum, dann beispielsweise Portugal hat das auch. Das sind dann mehr diese Visa, die man kriegt, damit man dann für eine gewisse Zeit da auch Bleibe hat und nicht irgendwie als Tourist sein muss, weil das ist ja eine andere Implikation. Wenn man als Sovereign Individual unterwegs ist, hat man in vielen Ländern so eine Pflicht, dass man maximal 3 Monate da sein darf, um eben auch diese Gefahr dieses Lebensmittelpunktes nicht zu definieren und dann muss man sich wieder weiter bewegen. Und das ist in Paraguay auch nicht anders. Und eben in Paraguay ist es nicht so, dass sie das jetzt ausgeschrieben hätten als digitales Nomadenparadies. Es ist einfach vielleicht auch daher, dass Paraguay schon früher, es hat sehr viele deutschstämmige Leute, sogenannte Mennoniten. Das sind Wiedertäufer, kommen ursprünglich aus der Schweiz von Huldrych Zwingli und all diesen Leuten aus der Reformation, die wir noch aus den Schulbüchern kennen. Und diese Mennoniten sind während dem Weltkrieg dann da nach Paraguay geflüchtet, weil sie teilweise auch verfolgt worden sind in kommunistischen Russland und anderen Ländern. Und Paraguay hat dazu mal ihre Tore geöffnet und gesagt, hey, wir haben da oben eine Wüste, das heißt Chaco, das ist so wirklich ein Steppenland ohne Wasser, ohne nichts. Ihr könnt da hinkommen, könnt da wohnen, werdet eh wahrscheinlich nach 2 Jahren wieder verschwinden, weil ihr habt da kein Wasser und könnt da keine Infrastruktur aufbauen. Haben aber nicht damit gerechnet, dass halt Deutsche, Schweizer und Österreicher kommen, die eine Arbeitsmoral haben, die halt, bös gesagt, südamerikanischen Leuten fehlt. Und die haben sich dann da etabliert und mittlerweile haben die da eine Industrie aufgebaut, Milcherei, Viehwirtschaft. Das ist eine der größten Wirtschaftszweige von Paraguay, so wie ich informiert bin. Und eben, das hat sich in diesem Sinne dann so gefestigt und seit da kann man wahrscheinlich vor allem auch als Deutscher, Österreicher und Schweizer ist man da willkommen. Ja, also das hat diese Vorgeschichte, würde ich mal sagen.
Da kann ich dann gleich mich bei den Deutschen wieder einschleimen nach dem kleinen Scherz vorher. Das sage ich auch immer wieder, dass wenn man den Deutschen sagen würde, ja, morgen Bürokratie wird zu 80% zurückgefahren, die Steuern werden um 50% gekappt und ihr dürft wieder so viel arbeiten, wie ihr wollt und so gute Autos bauen, wie ihr wollt und die ganzen Regeln werden gelockert, dann wäre Deutschland wahrscheinlich innerhalb von 2 Jahren die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Ja?
Ja,
Und
genau.
die Story, die du jetzt gerade erzählst, ist überhaupt keine Überraschung. Also ganz im Gegenteil, ja. Das
Nein,
ist.
das hat mich auch überhaupt nicht überrascht. Ja, dass da wirklich, also da merkt man schon, da ist ein Arbeitsethos vorhanden, den sucht man einfach sonst irgendwo in der Welt, oder? Und ja, und jetzt als Sovereign Individual oder Digital Nomad oder wie man eben auch immer sagen will, die können jetzt davon profitieren, weil eben Paraguay ist nach wie vor offen, ist ansonsten eigentlich ziemlich geschlossen, also auch ihr Bankensystem ist da sehr, sehr in diesem Sinne isoliert. Auch Bitcoin ist sehr schwierig. In anderen südamerikanischen Ländern haben wir da viel einfacher mit Bitcoin eigentlich hantieren können. Und Paraguay ist da, weil es eben ein geschlossenes System ist, auch ziemlich stabil für südamerikanische Verhältnisse. Haben sie den Need, ähnlich wie beispielsweise hier in Europa, nicht so stark nach diesen Technologien? Oder jetzt nach Bitcoin und in diesem Sinne, ja, eben merkt man schon, es ist so eine geschlossene Gesellschaft schon fast, aber eben mit diesen Möglichkeiten, wenn man da rein will. Aber eben, wie gesagt, Sie haben es gemerkt, Sie müssen die Schrauben ein bisschen anziehen. Aber ich denke, da wird es wieder andere Länder geben, die das als Möglichkeit sehen, weil eben es gibt immer mehr Länder natürlich, die auf diese Leute schielen, weil die teilweise dann eben auch Businesses in diese Länder reinbringen, sicher einfach schon dort leben, konsumieren, so Finanzkapital in die Länder bringen. Also im Entferntesten profitiert man da schon. Das habe ich mich bei Paraguay immer ein bisschen gefragt. Also eben, du musst da eigentlich fast kein Geld bringen, du musst was hinterlegen als Deposit, dass du dann aber, wenn du deine Cedula hast, deine Residency, kannst du das wieder abziehen. Und ich habe mich immer ein bisschen gefragt, wie profitieren die am Ende des Tages wirklich davon? Weil in anderen Ländern wie Panama musst du mittlerweile eine Immobilie kaufen oder du musst dich irgendwie sonst wie investieren. Und das war in Paraguay eigentlich auch noch nicht der Fall. Und von dem her war das auch wieder ein Pluspunkt, warum das so spannend ist, ja.
Naja, sie profitieren unter anderem davon, dass wir jetzt seit 17 Minuten darüber reden, wie toll Paraguay ist.
Ja, das ist es wahrscheinlich, genau. Ja, also ich war da teilweise ein bisschen skeptisch, weil die Leute, die da aus der Covid-Motivation kommen, die haben da natürlich das Gefühl, man kommt da ab ins Paradies und ist alles gut. Und mein Eindruck war schon ein bisschen eben, die Bürokratie ist eigentlich viel weniger einnehmend. Also wenn man in diesen Ländern ist und man hat wahrscheinlich auch einen westlichen Lohn nach wie vor, dann ist man wirklich stark privilegiert, weil eben, man hat keine Berührung mit der Bürokratie. Wenn man sie mal im kleinen Rahmen hat, dann gibt es halt die berühmt-berüchtigte Korruption, die da allgegenwärtig ist und mit der kauft man sich dann raus. Das ist auch etwas, das da natürlich Alltag ist, weil es teilweise auch gar nicht anders geht. Aber ich denke, wenn man dann mal wirklich in den Strudel kommt und irgendwelche größere Probleme hat, dann kann es auch wieder mühsam werden. Und dann frage ich mich teilweise schon, ob diese Leute, die so Hals über Kopf einfach dann alles verlassen in Europa und sich dann eben sesshaft werden in Paraguay, von diesen Leuten gibt es auch einige, ob das dann der Grund ist. Deswegen haben wir uns gesagt, nein, sesshaft wollen wir nicht. Wir wollen nicht vom Regen in die Traufe. Wir wollen eigentlich versuchen, digital unterwegs zu sein und uns so nirgends mehr wirklich niederzulassen, ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist wir?
Ja, wir ist bis jetzt ich und meine Frau, ja. Genau, also sie hat die gleichen Möglichkeiten, dass sie digital arbeiten kann. Und deswegen haben wir uns eben vor einem Jahr zusammen entschieden, hey, wir machen das. Wir wollen uns da ja, aus der Schweiz abmelden und diese Weltreise oder wie man es dann auch immer sagen will, eben antreten. Und deswegen sind es ich und meine Frau, die das heute machen, ja.
Okay, das heißt, ihr seid zu zweit und ihr habt vor einem Jahr angefangen und wie seid ihr dorthin gekommen? Also du kommst ja jetzt über die Bitcoin-Route und ist deine Frau dieselbe Route gegangen oder kommt sie aus einer anderen Motivation?
Sicher nicht ganz die gleiche Motivation. Also ursprünglich, sie kommt aus der Bankenwelt, natürlich so das Antipode oder der Antipode zu Bitcoin und hat natürlich von mir immer wieder davon gehört, wie gut Bitcoin ist und was es uns alles noch bringen wird. Und von dem her war sie eigentlich ein Stück weit gebrainwashed. Aber für sie war natürlich klar, das gibt auch sonst Opportunitäten, wenn man sich einfach globaler aufstellt, wenn man am Reisen ist, man lernt einfach ganz neue Blickwinkel kennen, man erweitert den Horizont um einige Potenzgrade und das habe ich jetzt selber auch gemerkt, das ist wirklich so, einfach nur schon das Netzwerk, das man jetzt global kennenlernt und das, wo man sich da etablieren kann, ich glaube, das ist was super Wertvolles und das war, ich glaube, ich mal ihre Hauptmotivation, eben, davon habe ich mich natürlich auch ein bisschen beeinflussen lassen und gesagt, ja, das sehe ich auch, das ist natürlich wahrscheinlich in unserer Welt heute gar nicht so schlecht und bei mir war es dann aber wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr einfach diese Komponente Bitcoin und wo ich mich auch schon Jahre damit befasse, was könnte da noch alles auf uns zukommen, gerade im Westen, wo ich vielleicht ein bisschen skeptischer bin und deswegen ich mir gesagt habe, ja, wenn ich mich da digital, dezentralisiert irgendwie über die Welt aufstellen kann, gibt es mir vielleicht Möglichkeiten, um einer potenziellen finanziellen Repression oder dann vielleicht weitergehenden Repressalien einfach entziehen zu können. Weil ich mir einfach schon sage, ja, also ich bin jetzt nicht der absolute Anarchist, der sagt, hey, I'll burn everything to the ground. Aber doch, glaube ich, die Spiele, die heute hier gespielt werden, das ist nicht gut langfristig. Und deswegen möchte ich mich zumindest die Möglichkeiten haben oder die Optionen offen haben, dass ich mich irgendwie davon ein bisschen zurückziehen kann und diesem Wahnsinn vielleicht ein bisschen entziehen kann, so gut es dann auch geht.
Bin ich komplett bei dir. Also ich meine, nicht physisch, also nicht im Sinne von, dass ich schon so weit bin, aber ich kann das komplett nachvollziehen, die Überlegungen. Und es ist ja auch ein bisschen, jetzt geht
es gibt ja sozusagen negative, aber es gibt auch positive Motivationen, nicht? Also die positive Motivation, die Welt zu sehen, die positive Motivation, diesen digitalen Lifestyle auch einfach auszunutzen, weil natürlich, ich meine, rein technisch betrachtet spricht nichts dagegen, dass ich jetzt statt in Wien am Strand in Thailand sitze, ja, während wir hier reden. Ist vielleicht von der Zeitverschiebung her ein bisschen ein Problem, aber das kriegen wir auch noch hin. Also rein technisch betrachtet gibt es das Problem nicht. Und natürlich hat ja Covid einerseits wegen der Maßnahmen, das kann ich auch nachvollziehen, aber auch andererseits einfach gezeigt, wie gut man digital leben und arbeiten kann. Und du hast vor einem Jahr begonnen, das heißt, für dich war auch Covid irgendwo der Auslöser.
Ja, genau. Covid war dann der praktische Auslöser, weil eben befasst theoretisch und in diesem Sinne weltanschaulich und so habe ich mich schon immer mit diesen Themen, habe mich vorhin auch schon immer gefragt, okay, wo geht's da hin? Das war auch der Grund, warum ich dann auf Bitcoin gestoßen bin, weil ich auch sagen muss, es ist wahrscheinlich einer der gewichtigsten Punkte in der ganzen Sache, weil eben mit Bitcoin kann ich wirklich versuchen, mein Kapital, meine Werte außerhalb von staatlichen Konstrukten und Konglomerationen zu halten. Und das ist ja dann auch schon mal ein extrem starker, sage ich mal, Denkzettel, den man den Politikern und Technokraten so geben kann, oder? Und das ist dann eine extrem wichtige Komponente. Dann war es aber einfach so, dass ich arbeitstechnisch nur noch zu Hause gehockt bin, weil ich mich selbstständig gemacht habe, weil in der Covid-Krise meine ehemalige Firma bankrott gegangen ist. Und als ich dann wirklich nur noch zu Hause war und mich auch gefragt habe, hey, ich möchte irgendwie noch Leute kennenlernen, ich möchte irgendwie connecten und mal über diese Leute hinaus, die ich hier kenne und alle halt ein bisschen im gleichen Einheitsbrei herumköcheln und sich das Gleiche ausdenken, ich will doch meinen Horizont erweitern. Und so ist es dann gekommen, dass ich mit meiner Frau dann die Entscheidung getroffen habe, hey, wir wollen raus, wir wollen wirklich neue Kulturen kennenlernen, neue Leute und genau, sind so dann eben schon indirekt durch Covid eigentlich haben uns ausgeflogen, ja.
Den Schweizer Pass hast du aber noch.
Ja, genau, den Schweizer Pass habe ich auch noch, weil eben ich sehe mich auch immer noch als Schweizer. Ich bin in diesem Sinne auch eben kulturell natürlich diesem Land sehr stark zugetan, weil ich die Schweiz immer noch als gallisches Dorf natürlich sehe unter den europäischen Ländern. Und doch eben, wenn man sich umschaut, dass wahrscheinlich da die Schweiz sich nur zu einem gewissen Grad der ganzen Sache entziehen kann, eben, dann habe ich mich gefragt, ja, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Bin diese deswegen jetzt auch versuchen auszuschöpfen. Aber es ist ja auch so, dass ich kann ja heute nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass ich das bis ans Lebensende machen werde. Also dass ich jetzt immer digitaler Nomade sein werde, weil es hat natürlich schon auch seine Tücken, also eben Sozialleben, wenn man gerade mit der Familie sehr stark verbunden ist, mit Kollegen sehr stark verbunden ist, die halt teilweise noch in, ich sage jetzt mal, alten Konstrukten gefangen, wenn man es jetzt auch noch so sagen will, sind, dann eben, dann können die nicht einfach mitkommen. Und die, ja, solche Sachen, das sind dann so die Downturns in diesem, oder die Downs, die man hat. Aber sicher, bis jetzt hatten die positiven Aspekte sehr stark überwogen, aber ich weiß nicht, wie das in Jahren sein wird. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Schweiz nach wie vor eine meiner Heimaten ist, aber vielleicht auch in Zukunft dann eben nicht mehr, weil ich jetzt neue Gegenden kennengelernt habe, neue Sachen von neuen Sachen weiß, die ich vorhin gar nicht gekannt habe und die mir dann plötzlich als Möglichkeit erscheinen könnten. Auch darum geht es mir, oder einfach um diesen Horizont zu erweitern, ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das in der Praxis aus? Also wie gestaltet sich dein Alltag? Wo warst du überall in den letzten Jahr? Was arbeitest du eigentlich?
Ja, also Alltag sieht eigentlich aus wie bei jemand anderem. Eben, ich arbeite ziemlich oft, ja, den Tag über. Ist jetzt halt so, aber das ist ja nicht jetzt nur für Digitale oder Sovereign Individuals so. Wenn du natürlich selbstständig bist, kannst du dir den Tag sehr gut selber einteilen. Das heißt, dass ich mir auch geschaut habe, okay, ich mache auch sehr gerne Sport, ich gehe ins Fitness, ich spiele Tennis, Fußball. Gerade in Ländern, wo ich jetzt war, gibt es Möglichkeiten, dass man tagsüber diese Sachen macht, wo sich das dann ein bisschen besser verteilt. Man weiß irgendwie, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, vielleicht auch eher von 2 bis 4 und nicht von 5 bis 7. Und das habe ich natürlich jetzt auch auszunutzen versucht. Und deswegen arbeite ich eigentlich 7 bis 8 Stunden am Tag, aber vielleicht nicht mehr einfach an einem Stück, sondern irgendwie verteilt Wenn ich um 9 nach Hause komme, schlage ich nochmal den Laptop auf, mache nochmal 2 Stunden was, genau. Und so hat sich das ein bisschen halt auch dezentralisiert, oder wie man eben auch sagen will, verteilt über den Tag, um einfach hier zu optimieren. Dann war ich eben jetzt in verschiedenen Ländern unterwegs. Ich habe letztes Jahr in Pakistan und Dubai gestartet. War da im Nahen Osten, war noch in anderen Ländern im Nahen Osten, bin dann rüber nach Mexiko, war 3 Monate in Mexiko und danach, nach einem kurzen Abstecher nochmal in der Schweiz, war ich danach jetzt vor allem in Südamerika, Argentinien, Paraguay, Bolivien, Peru, Kolumbien. Das waren so die Länder, in denen ich war. Und genau, da dann meistens eigentlich sozusagen als Tourist da, eben auch nicht länger als 3 Monate in einem Land, weil eben dann die Problematik aufkäme, dass ich potenziell da irgendwie einen Lebensmittelpunkt definieren könnte. Das ist teilweise von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, muss man sich auch dann ein bisschen genauer anschauen, wenn man das wirklich macht, aber da gibt es genügend Informationen online. Und arbeitstechnisch, also ich arbeite vor allem als Content Producer, also als Schreiber, Ghostwriter, wenn man so will. Und das ist natürlich auch etwas, das man von überall machen kann. Also ich denke, wenn man da natürlich andere Verpflichtungen hat, wird das auch wieder ein bisschen schwieriger. Aber gerade wenn man im Dienstleistungssektor ist und eigentlich Internet das Einzige ist, was man braucht, dann geht das eigentlich relativ gut, wie wir jetzt selber gelernt haben.
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien, unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Dass Apricomedia Media der beste deutsche Bitcoin-Verlag mit den auch am schönsten designten Büchern ist, das ist bekannt. Und bei Apricomedia Media gibt es jetzt eine neue Serie rund um Austrian Economics. Gestartet wird mit Karl Menger und einiges kommt da noch auf euch zu. Die Bücher kann man bei abrico.media alle mit Lightning kaufen. Und dort gibt es natürlich auch solche Klassiker wie den Bitcoin-Standard, den Fiat-Standard, Layered Money oder mein persönlicher Favorite, der Preis der Zukunft von Jeff Booth. Unbedingt mal reinschauen.
Ja, von 14. bis 17. September 2023. Was glaubt ihr, was ich da mache? Da bin ich auf der BTC 23, der zweiten Durchführung der bisher größten deutschsprachigen Bitcoin-Konferenz. Ich bin Speaker, ich bin Moderator dort, ich freue mich schon wirklich drauf. Und ab dem 21.12.22 geht der Vorverkauf los. Mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort gibt es 5%. Wer mit Bitcoin bezahlt, kriegt nochmal 5%. Bis Jahresanfang geht dieser Vorverkauf und dann steigen die Preise in 3 Schritten bis in den Herbst hinein, bis im September, wenn das Event vonstatten geht. Ich freue mich drauf, der Code gilt die ganze Zeit, was Bitcoin bringt, in einem Wort und wir sehen uns im September. Details, Karten und alles weitere gibt es unter bconf.de mit C, bconf.de. Darf ich fragen, was deine Frau jetzt macht, weil Bankerin wird sie jetzt nicht mehr sein?
Nein, sie ist mittlerweile in einem Family Office und unterstützt dieses Family Office auch von Remote, aber hat da eben auch mehr diese Aufgaben wie Consulting, wie Beratung und sonst administrative Sachen, wo sie unterstützt und das kann sie halt auch alles sehr gut digital verrichten.
Aber sie hat quasi einen Job, also sie ist angestellt?
Nein, sie ist auch nicht mehr angestellt. Nein, nein, sie ist eigentlich als Freelancer oder Mandatsgeberin oder Mandatsnehmerin dann von diesem Unternehmen, dem arbeitet sie so zu, genau. Weil das wäre dann wieder eine Problematik, also wenn man dann wirklich einen Job hat aus dem Land heraus, genau, das Land, wo dann in der Schweiz beispielsweise eben auch wieder Sozialversicherung bezahlen müsste, das schafft dann wieder gewisse Abhängigkeiten, wenn es dann eben auch 70%, 80%, 90% ist, wo man für diesen Arbeitgeber dann arbeitet. Also das sind alles so Punkte, wo man immer genau hinschauen muss, wo es auch keine, glaube ich, Schablone-Lösung gibt, wo man sagen kann, so ist es und nicht anders und dann ist man fein raus. Ich glaube, das muss man dann immer individuell anschauen und teilweise ist es dann auch wieder Ermessensspielraum, je nachdem, mit wem man irgendwie dann in Gemeinde oder eben beim Staat spricht, wird das teilweise so ausgelegt und so ausgelegt, weil es gibt noch nicht diese ganz klaren Regelungen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen kommen wird, weil man diesen Sovereign Individuals von Staates wegen ein bisschen das Handwerk legen möchte. Bin ich nicht ganz unsicher, was da noch alles auf diese Gruppe von Menschen zukommen wird, um es ihnen auch zu verschwierig, also schwieriger zu machen, dass sie eben diese Möglichkeiten haben. Und von dem her, ja.
Du wirst wahrscheinlich ähnliche Dinge sehen wie bei Bitcoin. Es wird die geben, die versuchen, dagegen anzukämpfen und die versuchen, daraus quasi Profit zu schlagen und da auf das zuzugehen. Ja? Und das wird sogar Hand in Hand gehen wahrscheinlich am Ende des Tages.
Ja, genau. Ja, ich denke auch, dass das Hand in Hand gehen wird. Und ja, eben, du sagst es schon richtig. Also ich denke, da wird es vor allem Leute aus der Ascending World, würde ich jetzt mal sagen, also diejenigen, die aufstrebend sind oder die vielleicht noch heute so konventionell als Drittweltländer oder Schwellenländer betrachtet werden, dass die da Möglichkeiten sehen, oder weil sie einfach sagen, hey, das ist eine neue Art von Gruppe von Menschen, die sind teilweise sehr gebildet, die haben teilweise Kapital, eben die wollen wir anziehen, weil das unserer Wirtschaft wahrscheinlich was bringen wird, weil da Innovation ins Land gezogen wird, oder wenn die da auch teilweise nur auf dem Durchfluss sind, aber trotzdem sagen, hinterlassen und wieder eben solche Sachen, wie wir jetzt genau machen, wie du schon gesagt hast. Also wir sprechen dann eigentlich in hohen Tönen über diese Länder und deswegen denke ich mir schon, dass das kommen wird. Aber in den Industrienationen eben, da denke ich mir, vor allem im Westen wird man da dann eher so zu chinesischen Mitteln greifen wollen, wo man den Leuten einfach versucht, das Leben möglichst schwer zu machen, den Austritt möglichst schwer machen wird mit wahrscheinlich skurrilsten Methoden, oder dass man irgendwelche Steuern noch auf diese Leute ansetzt, die dann irgendwie ja, noch 3, 4 Jahre dauern werden, bis man sich dann effektiv abmelden kann. Also ja, da möchte ich jetzt gar nicht zu viele Ideen in
Ja,
diesem
das
Sinne
sollten wir, also
breitschlagen,
jeder, der
aber.
zuhört und das so machen will wie Pascal, sollte das durchziehen, bevor die betreffenden Verantwortlichen in diesem Podcast gehört haben und auf irgendwelche dummen Ideen gekommen sind. Aber ich glaube, wir stehen da, also ich meine, man kann es natürlich nicht wissen, aber das ist jetzt schon noch ein relativ neues Phänomen, das natürlich von Covid stark angetrieben wurde. Auch wie du gesagt hast, natürlich jemand, der akut und vielleicht ohne das berufliche oder sogar ideologische Rüstzeug einfach abhaut, hat es nicht so leicht. Also das ist ja auch in der Handhabung nicht so easy. Ja? Und du bist ja offenbar auch geistig darauf gut vorbereitet gewesen und hast auch einen Job, den man machen kann, etc. pp. Wie viele Menschen machen das so wie du? Also ich rede jetzt nicht von digitalen Nomaden, die irgendwie den Chai Latte in Buenos Aires dann trinken, statt in Manhattan, sondern Menschen, die tatsächlich versuchen, sich aus dem alten System zu lösen.
Ja, gute Frage. Ich habe da natürlich auch nicht irgendwelche Zahlen, die ich jetzt hier droppen könnte. Aber ich würde gefühlt sagen, so anekdotische Beweise schon, dass es zunimmt. Also eben einfach alleine, als wir jetzt da in Paraguay waren, wo uns auch diese Helfer gesagt haben, wie nach Covid, da hatten sie teilweise 30 bis 40 Leute pro Jahr, wo sie ihnen geholfen haben, sich da einzubürgern. Und nach Covid waren das 20, 25 pro Monat, oder? Oder und das war dann natürlich schon, das sind Potenzen Faktor 10 oder so, oder fast Faktor 10, dass das zugenommen hat. Und das alleine zeigt schon, dass das zugenommen hat. Man hört ja dann auch immer aus klassischen Medien, ja, eben der Aderlass, den hier die Deutschen oder Deutschland hat mit den reichen Leuten aus Österreich, ziehen immer mehr Leute ab in fernere Länder. Also ich kann mir halt schon vorstellen, dass das zugenommen hat, eben auch aufgrund der Spaltungen, die wir hier in Europa sehen und dann eben die Möglichkeiten, die diese anderen Länder bieten. Dann eben gekoppelt mit, ich will sowieso nur noch schönes Wetter, Sommer gefällt mir besser in diesen Ländern, wo es immer warm ist und solche Sachen, das haben wir jetzt immer wieder gehört, oder? Und wenn dann natürlich mal auch Leute vor Ort sind und man dann eben merkt, ja, man ist da nicht alleine, man kommt da in eine Community rein, beispielsweise wir haben über Kirchen versucht zu connecten, weil wir wussten eben, da gibt es diese Mennoniten und da gab es ganze Mitgliedschaften, also so Kommunen auch und eben, die haben dann da schon sich regelmäßig getroffen, man war dann gleich drin, Deutschsprache war überhaupt kein Problem jetzt in Paraguay, weil die meisten sprechen da zwar ein komisches Deutsch, weil es irgendwie nicht mehr ganz ihre Muttersprache ist, aber sie sprechen noch fließend Deutsch, oder? Und dann hat man auch von der Sprache her kein Problem, ist irgendwie gleich in einer Parallelgesellschaft irgendwie eingegliedert. Und all diese Sachen, die vereinfachen es dann, weil man dann sagt, ja, eben, man ist dann nicht ganz aufgeschmissen in so einem Land. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sich das gehäuft hat in letzter Zeit. Und selbst bei Leuten wie meinen Eltern, die früher ganz, ganz skeptisch waren im Umfeld, gibt es jetzt mittlerweile, häufen sich da die Beispiele, wo sie mir erzählen, ja, ich habe jetzt auch gehört, Kollegen von uns an der Schule, die sind jetzt auch mit ganzer Familie nach Paraguay ausgewandert. Und dann denkst du so, wow, also das ist schon krass, oder? Und vielleicht höre ich das erst jetzt, weil ich erst jetzt mich damit beschäftige. Also da habe ich vielleicht auch ein bisschen Bias drin, aber ich würde sagen, es hat sicher zugenommen, ja.
Ja, gut, ich meine, das lässt sich, das müssen wir jetzt nicht beweisen, dass es zugenommen hat. Das glaube ich auch sofort. Die Stichwort Familie ist aber doch wichtig, nicht? Also triffst du welche, die wir das mit Kindern machen? Wie funktioniert das?
Ja, haben wir auch nicht allzu viel, aber haben wir teilweise getroffen. Also es ist schon übermäßig so, es ist noch spannend, es ist eine Domäne sehr stark von Männern dominiert. Also meistens waren einfach schon alleinstehende Männer, die hier sich eben schon seit eh und je mit dem System befassen, die sich mit Bitcoin befassen, die andersweitig irgendwie halt die Austrian Economics kennen, all diese Dinge. Also das ist schon stark oder also sehr auffällig, wie das alles korreliert, oder? Und das war natürlich die übermäßig starke Gruppe. 80, 85% würde ich sagen, sind einfach alleinstehende Männer, die das durchziehen und dann auch machen. Frauen hat es sehr, sehr wenig, würde ich sagen. Also da haben wir wirklich nicht so viele kennengelernt. Sage
Also
jetzt
im
mal, vielleicht
Grunde die
unter den.
Bitcoin-Community.
Ja, schon fast kann man sagen. Ja, es geht über die Bitcoin-Community heraus. Ich war immer wieder erstaunt, wie es eben, ja, jetzt bei dir vielleicht eben, das ist wieder ein Wort, das ein bisschen triggert, aber dass diese Krypto-Jungs, da war es auch sehr, sehr viele, die da in diesem Sinne digital unterwegs sind und sich da Hoffnungen draus machen. Also es waren nicht nur Bitcoiner, teilweise waren das eben dann mit mir auf einer Linie durch und durch, außer als ich das Wort Bitcoin gesagt habe, dann ging ihnen der Laden runter. Da hat sie gesagt, nee, Bitcoin ist schon lange out und war auch immer wieder spannend. Aber eben, das
Also
gab
sind
es
das dann,
wirklich.
die versuchen dann Shitcoins zu schälen, oder wie? Aber es sind schon in Krypto.
Ja, die sind in Krypto drin, teilweise auch Edelmetalle natürlich schon auch, dann eben diese Edelmetall-Token, von denen du auch nicht weißt, was ist jetzt da wirklich echt und was nicht. Ethereum natürlich sehr stark, oder wo viele eine Hoffnung drin sehen, dass das was werden könnte. Genau, aber da, ich war immer wieder erstaunt. Also, aber es ist schon dieses Krypto, also und im Entferntesten wahrscheinlich, ja, ist es dann schon auch wieder Bitcoin, oder? Und sie würden es einfach so gegen außen gar nicht so zugeben. Ich habe dann da nicht weiter gebohrt, aber.
Nein, nein, für mich ist das ja, also soziologisch ist es dann am Ende des Tages egal. Das ist ja klar, dass das sozusagen unter den Leuten, die jetzt Sovereign Individual machen, dann auch einen Querschnitt gibt und dann manche auch unterschiedliche Meinungen haben, ist ja wunderbar. Also wenn sozusagen die Bitcoin-Maximalisten Recht behalten, dann werden die schon auch rechtzeitig ihre Meinung auch wieder ändern. Das ist nicht das Problem. Mir geht es eher darum zu sagen, quasi du siehst, weil du hast ja auch in der Krypto-Community auch diesen Querschnitt, nehme ich an, junge Männer vor allem, bla bla, ja. Wobei sich das ja bei Bitcoin ganz stark, also vielleicht habe ich da einen falschen Querschnitt, aber ich versuche hier so viel wie möglich die verschiedensten Leute reinzuholen, um eben auch zu zeigen, dass es eben nur weil jetzt es einen Überhang an jungen Männern gibt, noch lange nicht heißt, dass die ganze Community das ist. Ja?
Ja.
Und dann wirst du natürlich bei denen, die dann auch noch ihr Land verlassen und ihren Job hinter sich lassen und so, das wird das nochmal multiplizieren. Aber wie mache ich das mit Kindern? Also sagen wir, ich bin morgen meine Koffer packen, ja. How? Gehen die dann in die Online-Schule oder mache ich das alles selbst oder wie macht man das?
Ja, also gute Frage. Eben, durch das, dass ich das selber natürlich noch gar keine Kinder habe, habe ich mich jetzt auch nicht im Detail damit beschäftigt. Leute, die wir kennengelernt haben, auch online von Leuten, mit denen wir gesprochen haben, in Communities, oder? Die haben teilweise Kinder, genau, da ist Homeschooling natürlich ein sehr wichtiges Thema. Häufig gibt es dann da auch Leute, die waren halt im früheren Leben irgendwie, also die Mutter war dann Lehrerin, oder? Und hat es dann aber auch nicht mehr ausgehalten in der Schule und ist jetzt einfach in diesem Sinne Lehrerin für ihre Kinder und macht das Homeschooling. Das wäre jetzt für mich und für meine Frau wahrscheinlich auch keine Alternative, weil wir haben keine Zeit und und sind auch nicht Lehrer und müssen uns dann andersweitig rumschauen und haben das auch mal gemacht. Da gibt es mittlerweile dann eben natürlich ganze Online-Klassen, die von verschiedenen, ich sage jetzt mal, schon etablierteren Digital Expats oder wie sich die dann auch wieder nennen, werden die zur Verfügung gestellt. Also ohne hier jetzt was schildern zu wollen, was ich gerade gesehen habe, Expat Money ist ein großer Account, wirklich sehr, sehr groß und der bietet wirklich solche Online-Schulen an, ich glaube für alle Altersklassen, wo natürlich dann ja, ganz normaler Unterricht wahrscheinlich durchgeführt wird, also ganz normal wahrscheinlich alles, was im konventionellen Schulsystem für unsinnig gehalten wird, wird da wahrscheinlich auch weggelassen, weil das würde ich auch sagen, da gibt es so viele Sachen, die man dann wahrscheinlich anders machen kann, oder? Und von dem her, solche Möglichkeiten gibt es, glaube ich, zuhauf oder werden immer stärker zunehmen, eben weil du in dieser Welt teilweise dann auch Leute hast, die wirklich sehr, sehr reich sind, die schon lange so aufgestellt sind, die da sich auch ein Riesennetzwerk aufgebaut haben und jetzt wie an diese Digital oder Sovereign Individual Community was zurückgehen können, indem sie jetzt solche Möglichkeiten aufbauen und das dann eben auch Ressourcen reinstecken, dass das was Ernsthaftes dann ist, oder? Und nicht einfach nur eine Wiesenwald-Feldschule, die nichts taugt am Ende des Tages. Also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten. Und dann ganz allgemein, die Kinder haben wir gesehen, die wurden dann einfach praktisch damit einbezogen, oder? Weil man lernt ja auch extrem viel über das System, wie man sich aufstellen muss, wo sind da die Reibungspunkte mit alten, eben nationalstaatlichen Konstrukten. Und wenn man da wahrscheinlich die Kinder, klar mit 3, 4 Jahren noch nicht, aber wenn sie dann eben 4, also 7, 8, 9, 10-jährig sind und man kann die da schon so schrittweise mit einbeziehen, dann lernen die wahrscheinlich auch extrem viel und dann auch mit den Kontakten, die man selber kennenlernt, wenn man als Kind unter solchen Kontakten ist, ist das wahrscheinlich auch extrem wertvoll. Und eben die einzige Komponente, die ich mir immer die Frage stelle, ist, was ist mit den sozialen Kontakten als Kind mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten? Ich meine, das macht es schon eher schwierig, wenn man natürlich alle 3 Monate gezwungen ist, aufgrund dieser Flaggentheorie, wo man sich überall wieder anders aufhalten muss, aus dem Kontext herausgerissen wird als Kind, nirgends was aufbauen kann. Ja, das ist wahrscheinlich einer der Punkte, wo ich selber jetzt auch noch keine Lösung habe. Ja, wo man natürlich sozial, ja.
Da muss man auch dazu sagen, dass natürlich, wenn das ein Megatrend ist, und ich glaube, das ist es, vorausgesetzt, wir haben das Internet, wir haben Bitcoin, wir haben die Notwendigkeiten auch und wir haben jetzt durch Covid quasi auch eine Art Brandbeschleuniger gesehen, doppelt. Einerseits, weil die Menschen skeptischer werden, vollkommen zu Recht, was den Staat betrifft, aber nicht nur Covid, also es gibt ja 100 andere Gründe auch. Und andererseits auch, weil natürlich die Wirtschaft ganz stark ins Digitale gerückt ist. Ja? Also wenn du jetzt gutes Internet hättest, du bist jetzt zufällig in der Schweiz, aber wenn du gutes Internet hättest, könnten wir, wie gesagt, könntest du auch irgendwo anders sitzen, das wäre jetzt kein Thema. Und
genau.
Ich kann mich erinnern, also ich bin selbst 2007, 2008, habe ich ein Jahr in Argentinien gelebt und hatte damals auch das Bedürfnis, einfach wegzukommen. Da war ich auch noch jung und alleinstehend und alle diese Dinge, die ich heute nicht mehr bin. Und das war einfach zu früh. Also da hatte ich habe keine Skills mitgebracht oder wenige, kein Kapital. Und es gab auch überhaupt keine Infrastruktur in Wahrheit für dieses digitale Arbeiten. Selbst als Journalist, der ich damals auch schon war, hätte ich dann halt natürlich als Auslandskorrespondent arbeiten können in dieser uralten Konstrukt. Das Problem ist nur, dass es wieder keinen Menschen interessiert, was in Südamerika passiert. Deswegen ist als Auslandskorrespondent dort arbeiten immer schwierig. Ja? Außer du bekommst den Job für die NZZ, dann ist es ganz nett. Aber sonst kannst du das mehr oder weniger vergessen. Aber das ist alles quasi Ancient History heute. Ja, heute kann ich hunderte Sachen tun, digital.
Ja, klar. Ja, genau. Also eben, man hat natürlich heute all diese Möglichkeiten. Was ich mir natürlich selber auch immer frage, in Bezug jetzt auf diese ganze Krypto-Geschichte, wie viel ist da wirklich nachhaltig? Also eben, da hast du heute Leute, die einen Job haben, dann irgendwie für so eine Krypto-Firma, eine Krypto-Bude irgendwo, die sitzt, weiß nicht wo, arbeiten und so dann einen kleinen Lohn beziehen, den auch in irgendeinem digitalen Token ausbezahlt bekommen und so dann kurzfristig sicher gut leben können. Eben da frage ich mich schon, wie nachhaltig ist das? Weil es braucht ja am Ende des Tages doch irgendeine Industrie, die realen Nutzen schafft. schafft, die auch Probleme löst, damit die überleben kann und diese Leute dann auch durchfüttern kann, oder? Und das habe ich mich dann schon teilweise gefragt. Also eben, man trifft dann nicht nur also die Hardcore-Bitcoiner, die auch schon eben philosophisch das alles durchdacht haben, extrem gut aufgestellt sind und auch wissen, mit welchen Risiken sie hier konfrontiert sind, weil ich habe das Gefühl, eben, es gibt dann auch die andere Art von Gruppe, die das eben einfach so ein bisschen jetzt, weil es trendy ist, irgendwie macht. Und da ist schon die Frage, oder? Und von dem her, megapolitischer Trend, ja, ich denke schon, vor allem wenn die Bitcoin-Welt weiter voranschreitet, wo es einfach auch philosophically mit der ganzen Sache wirklich aligned ist, wo man einfach ja, eben weiß, worauf man sich da einlässt und das auch bewusst macht mit diesen Zielen, die mir auch ein bisschen im Kopf herumschweren, dann glaube ich, ist es nachhaltig. Ansonsten frage ich mich schon, ja, eben, wenn das dann wieder wegbricht, dass diese Leute dann sagen, oh, ups, okay, alles weggebrochen, ja, gehe ich wieder zurück in meinen alten Trott und dann ist mir das alles auch wieder egal, oder?
Klar, so klar, aber so. Das ist genauso, also das ist egal, ob ich jetzt das mache als Sovereign Individual oder ob ich das mache von zu Hause aus. Ja, wenn ich quasi aufs falsche Pferd setze und kann es passieren, dass ich enttäuscht werde, und das gab es auch sicher, also das sehe ich nicht als Widerspruch. Die entscheidende Frage ist für mich, gibt es genug Jobs generell, Wertschöpfung im digitalen Bereich, und das sehe ich nicht das Problem. Wirst du selbst in Bitcoin auch bezahlt?
Ja, genau. Also teils werde ich in Bitcoin bezahlt. In den meisten Fällen ist es natürlich in einem Stablecoin. Ja. Weil ja, also auch selbst Hardcoin, Bitcoiner, wenn es dann ums Bezahlen geht, also zumindest sind das da vielleicht die falschen Hardcoin-Bitcoiner, die ich kenne, aber die wollen dann in US-Stablecoin bezahlen, also sogar Bitcoin-Miner, und aus einem einfachen Grund, nicht weil sie irgendwie Stablecoins irgendwie viel besser fänden, auch vielleicht nicht mal aus Accounting-Gründen, sondern einfach, weil sie die Bitcoin selber behalten wollen, oder? Also die sie irgendwie, die wenigen, die sie kriegen, wollen sie behalten, und dann kriegen sie von ihren Suppliern vielleicht auch wieder irgendwie Fiat oder Stablecoins und die geben sie dann weiter. Und die kommen dann zu mir und die werden dann aber natürlich schnell umgetauscht und dann fließen sie dann auch wieder in Bitcoin. Also von dem her, der Zyklus fließt zu Bitcoin. Aber genau, also es ist Stablecoins, ja, eben auch zum Beispiel russische Kunden, die ich hatte, die halt keine Banken haben. Und dann willst du bezahlt werden, sage ich, ja, Krypto ist eine Möglichkeit, ja, Krypto ist für uns die einzige Möglichkeit. Und dann so, okay, ja, gut, warum momentan Bankensystem für russische Kunden keine Möglichkeit? Und dann ist es dann halt USDT, genau, der da fließt.
Viel von dem, was passiert, muss man schon sagen, ist auch Werbung für Bitcoin, nicht? Die ganze Überwachung, die Bargeldgeschichte, die Geschichte mit den Sanktionen gegen Russland. Ich meine, das höre ich jetzt auch nicht zum ersten Mal, ja? Egal, ob du das privat machst oder beruflich. Wo findet man denn so deine Arbeit? Wie kann man dich denn verfolgen quasi, also im positiven Sinn?
Ja, eben vieles ist halt Ghostwriting für Kunden, wo ich mich gar nicht selber oute, wo ich einfach schreibe, und das sind dann auch wieder Banken oder eben Protokolle oder sonst wie vielleicht sogar persönliche Koryphäen in der Bitcoin-Szene, für die ich was mache. Von dem her, ich habe einen eigenen Newsletter, ist jetzt aber eben sehr stark einfach so, der nennt sich auch Inside DeFi, wo wir halt die ganze Szene zu beschreiben versuchen, auch jetzt was mit der ganzen FTX-Geschichte passiert ist. Jetzt für den Hardcoin-Bitcoiner wahrscheinlich ein bisschen, okay, zu viel Shitcoinery. Obwohl ich eben immer betonen muss, ja, mich interessiert das Zeugs halt einfach, als mit der journalistischen Ader versuche ich da teilweise auch ranzugehen, um einfach zu verstehen, was passiert. Wenn es dann hart auf hart kommt, muss ich schon auch zugeben, dann ist bei mir Bitcoin wahrscheinlich das, ja, was am Ende des Tages am entscheidendsten ist, oder? Weil ich einfach langfristig auch am ehesten daran glaube. Aber eben, es ist Inside DeFi für diejenigen, die doch mal reinschauen wollen, und ansonsten auf Twitter gerne connecten, LinkedIn sind diese Dinge, genau. Und wer halt einfach auch in Bezug auf Digital Nomadism oder Sovereign Individualism mehr erfahren möchte, der kann mich auch einfach persönlich anschreiben, und dann kann ich hier weiter connecten mit dem Netzwerk, das ich bis jetzt schon kennengelernt habe, ja.
Wie machst du das in der Praxis, wenn du, also die Links zu deinen ganzen Produkten kommen und Links kommen natürlich in die Shownotes, das ist klar, und ich glaube, da gibt es sicher Leute, die mit fragen. Also es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich glaube, wir stehen da auch noch relativ am Anfang, also zumindest als Megatrend. Aber gleichzeitig bin ich mir sicher, wenn ich jetzt irgendwie anfange zu googeln, finde ich bereits massive Materialien. Also man darf ja nicht vergessen, auch das braucht's. Das hat es auch für Bitcoin gebraucht. Wie vernetzt du dich da? Bist du da geht das über Telegram-Gruppen? Gehst du dann auf Bitcoin-Stammtische oder geht das direkt über Sovereign Individual-Gruppen? Oder also was ist so der beste Anlass? Oder sind es überall die Kirchen? Wie funktioniert das?
Ja, genau. Ne, im Physischen sind es wahrscheinlich die Kirchen und dann die religiösen Meetups rund um Bitcoin und Kryptos, oder? Genau, also das sind sicher Möglichkeiten, aber ansonsten geschieht schon auch viel über WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen und dann einfach diese verschiedenen Konferenzen, die es gibt. Also eben, es gibt ja mittlerweile auch Dutzende von freiheitsliebenden Konferenzen, liberty.com oder Students for Liberty, Anarchopulco, Liberex oder wie sie alle heißen. Ich bin jetzt da auch nur an wenigen gewesen, um einfach so ein bisschen zu connecten. Dann gibt es natürlich größere Accounts im deutschsprachigen Raum. Staatenlos ist sowas, was man eigentlich kennt. Das ist der Christoph Heuermann, war auch mal beim Scholarium mit dabei, wo ich als Werkstudent gearbeitet habe in Wien. Ist, glaube ich, aber ursprünglich aus Deutschland. Der hat eine riesen Community. Da connecten sehr viele Leute über ihn dann. Und genau, also es sind vor allem so Gruppen, aber es geht wahrscheinlich darum, dass man mal irgendwo den Fuß mal irgendwo reinhält über eine Person, die schon in so Gruppen ist, teilweise sogar noch Facebook, oder? Weil das haben wir auch gemerkt, es sind da nicht nur die jungen Leute, es hat auch eben ältere Leute, ältere Herren, ältere Frauen, die da als Nomaden unterwegs sind und da ist natürlich dann Facebook wieder eher noch ein Thema. Also von dem her, es ist kunterbunt, muss man da irgendwie mal anfangen und dann sich Schritt für Schritt durchconnecten. Ja.
Das ist eine Ironie der Geschichte, nicht, dass du da bist, du gehörst zu den ultramodernen Digital Nomad Menschen oder Sovereign Individual und da musst du dich bei Facebook wieder anmelden.
Ja, genau. Ja.
Hat schon was, ja. Vielleicht zum Abschluss. Von deiner eigenen Reise, ja, du hast gesagt, deine Firma ist auch in Covid pleite gegangen, du hast dich selbstständig gemacht, ja, ist das ein Schritt, weil ich glaube, dass es schon wichtig sein wird, dass man sich erstmal selbst auch beweist, dass man grundsätzlich in der Lage dazu ist, was aufzubauen, sich selbst zu erhalten, dass es Nachfrage gibt vielleicht für die Skills, die man hat.
Ja, genau, ja, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, eben weil natürlich, dass man arbeitstechnisch ein bisschen abgesichert ist, dass man diese Möglichkeiten hat, dieses Skillset dann auch vorzuweisen hat. Ich glaube, das ist schon entscheidend, weil eben digital konkurrenziert man dann natürlich auch wieder mit Leuten aus anderen Jurisdiktionen, gerade wenn man irgendwie, ich sag jetzt mal, eben aus der Schweiz, aus Deutschland kommt, wo man sich noch irgendwie ein Lohnniveau gewöhnt ist, das astronomisch hoch ist im internationalen Vergleich. Und dann, wenn man natürlich als digitaler Nomade unterwegs ist, dann hat man die Möglichkeiten, da auch ein bisschen zurückzustecken, weil man ja nicht mehr in der Schweiz zum Beispiel ansässig ist und dann auch mal nicht mehr diese horrend hohen Preise bezahlen muss. Aber psychologisch ist ja das dann irgendwann doch noch verankert, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, ich bin jetzt halt so viel wert und deswegen will ich so viel verlangen. Und das sind schon Sachen, wo man sich eben im Klaren sein muss, dass man weiß, was man hat, was man auch bieten kann. Und da hilft es sicher, wenn man sich vorhin irgendwie in der Nische was aufgebaut hat und dann wirklich effektiv auch präsentieren kann. Am besten wahrscheinlich auch schon mit einigen Mandaten. Eben so habe ich es gemacht. Also ich habe wirklich begonnen, zu Hause dann selbstständig zu arbeiten. Das war wahrscheinlich 3/4 Jahr, wo ich mir das aufgebaut habe. Und erst dann habe ich mir dann gesagt, okay, let's do it, kann ich offen sagen. Ich und meine Frau haben danach gesagt, ja, mit den Möglichkeiten, die ich jetzt habe, würden wir auch über die Runde kommen, wenn sie jetzt eben nichts mehr arbeitet. Deswegen konnte sie dann auch bei der Bank eigentlich sozusagen die Segel streichen. Hatte dann das Glück, dass sie auch gleich wieder was gefunden hat. Aber eben, also das sind schon Sachen, die wir uns auch konkret überlegt haben, weil diese Sicherheiten will man natürlich schon auch haben, ja, genau.
So wie du gesagt hast, ich glaube, einen Plan zu haben ist nicht schlecht, nicht? Also ich bin damals 2008 oder 2007 nach Argentinien ohne Plan und das hat nicht funktioniert, auch deswegen. Ja? Also Gratulation auf jeden Fall an dich und deine Frau. Braucht ihr jetzt mehr oder weniger Geld, weil diese ganzen Reisen und so, Südamerika ist billiger, aber das ständige Reisen ist auch nicht gerade günstig, oder?
Nein, ist auch nicht gerade günstig. Nein, das ist natürlich schon so, mit Fliegen geht da einiges drauf. Auch Immobilienpreise im Ausland aufgrund der globalen Geldmengenausweitung ist es nicht so, dass man jetzt vielleicht das Gefühl hat, ja, man kommt nach Kolumbien und es ist so mega billig. Oder Airbnb, da kriegt man kriegt natürlich schon noch irgendwelche Shitholes, sage ich jetzt mal, aber wenn man einigermaßen Standard möchte, eben wo auch das Internet dann passt, damit man arbeiten kann, dann bezahlt man teilweise also 80% von Preisen, die ich in Deutschland und in der Schweiz sogar dann zahlen würde. Also da war ich teilweise auch sehr stark überrascht, oder? Wo man einfach merkt, okay, also eben die Kapitalien, die da aus dem Nichts geschöpft werden, die suchen einfach überall nach Rendite und treiben überall die Preise hoch. Was natürlich günstiger ist, ist Food, also Essen, das ist wirklich unvergleichlich. Also mit Ressourcen, die auch in den Ländern natürlich dann hergestellt werden, produziert werden, die sie nicht importieren müssen, oder? Also das ist halt meistens dann Nahrung, die wirklich, da kommt man günstig weg. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, also wir haben diese Schlussrechnung noch nicht gemacht, aber wenn man dann rechnet, ja, Steuern fallen in diesem Sinne zu einem großen Teil weg, dann gewisse Kosten fallen schon auch weg, Versicherungen und diese Sachen international ist sicher im Vergleich zur Schweiz sehr viel günstiger und teilweise mit besseren Leistungen, oder? Waren wir auch sehr
Zum
überrascht,
Beispiel
deswegen
Krankenversicherung oder sowas.
Krankenkasse, genau, war jetzt wirklich sehr unschlagbar, solange man sich nicht irgendwie in den USA noch mitversichern möchte, weil dann überbordet es natürlich. Nein, aber eben von dem her, und dann gibt es natürlich auch diese Möglichkeiten, die dann unter diesen Nomaden wieder ein Thema sind. Vielleicht jetzt weniger unter den Bitcoinern, weil die ja sich eigentlich gegen ein sehr kreditgeladenes System wehren und das eigentlich auch als Grundübel aller Probleme sehen. Bei den Nomaden hat man dann wieder diese Möglichkeiten, dass sich da Leute reingedacht haben und die sagen, ja, man kann dieses sehr kreditgeleveragte System ja auch zu seinen eigenen Gunsten ausnützen. Und das bedeutet dann beispielsweise, dass man sich eine Amex aus den USA bestellt, wo man einfach so viel mehr Meilenpunkte bekommt, wo man auch Bankkonten in den USA eröffnen kann und damit Hunderttausende von Meilen als Einschreibegebühr erhält und so dann natürlich gratis Flüge hat und solche Dinge und dann eigentlich dieses sehr geleveragte heute kreditaufgeladene System einfach für sich selber nutzt, oder? Und das eigentlich auch alles aus guten Stücken heraus und solche Dinge gibt es auch, oder? Und dann sind das auch wieder Kosten, die dann eigentlich wegfallen? Und genau, also da gibt es so dann beide Möglichkeiten. Ja.
Pascal, ich sehe schon, dieses Gespräch werden wir fortsetzen, weil wir haben jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Ja? Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich bin vollkommen erstaunt, wohin mich auch meine eigene Bitcoin-Reise immer wieder führt. So wie du habe ich ja auch vielleicht schon vorher damit irgendwo angefangen, aber ist ja auch egal. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Wo geht es als nächstes hin?
Ja, jetzt sind wir noch bis Ende Jahr in der Schweiz, natürlich eben für Weihnachten mit Familie und so Gebühren feiern und danach werden wir nach Südafrika gehen, weil da ist jetzt so der nächste Hype. Letztes Jahr bin ich nach Südamerika gegangen, weil ich da vieles mitbekommen habe, Inflation, Bitcoin, Stablecoins als Thema und das habe ich auch erlebt, oder? Und da sind teilweise auch Bitcoin und Stablecoins waren da unsere einzigen Alternativen, um irgendwie an eine günstige Pesos in Argentinien zu kommen. Hätten wir sonst mit physischen Dollars gar nicht geschafft und so. Also von dem her spannend. Und jetzt höre ich immer mehr auf Twitter, dass Südafrika und Afrika, dass da der Boom stärker stattfinden würde. Ich habe gelesen von Pick n Pay, einem sehr großen einem sehr großen Retailer in Südafrika, wo jetzt Bitcoin Lightning akzeptiert. Hast du vielleicht auch gesehen, diese Videos
Habe
auf
ich
Twitter,
gesehen,
die da rumgereicht
ja, habe ich
werden und
gesehen,
so.
ja.
Und auch die Szene sei sehr stark im Wachsen begriffen, lasse ich mir sagen, von Leuten, die schon vor Ort sind. Und deswegen möchte ich als nächstes nach Südafrika. Meine Frau sagt, ja, Safari ist für sie auch ein Thema. Und von dem her haben wir uns wieder gefunden. Und ja, werde ich also in Südafrika sein, um dort mich umzuschauen und hoffentlich auch Neues kennenzulernen. Ja.
Mega. Pascal, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.